Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Wir waren hier eine Wiege der Drogenbanden. Die haben sich für Götter gehalten und viele Jugendliche wurden vom schnellen Geld angezogen. Es ist so schön, dass Viterbo heute eines der gesündesten Dörfer des Landes ist.
Ein Dorf hat sich aus den Fängen der Drogenmafia und der Gewalt befreit und ist zu einer Art Leuchtturm geworden. Viterbo im Kaffeeanbaugebiet Kolumbiens erlebt gerade eine richtig gute Zeit. Trotz Pandemie. Oder vielleicht gerade deshalb? Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei sind heute. Aus Kolumbien gibt es für uns meistens nicht so viel Positives zu berichten. Kokainanbau, Guerillakrieg, Gewalt. Das sind die Schlagzeilen, die es bis nach Europa schaffen. Jahrzehntelang haben sich die FARC-Guerilla, Paramilitärs und der Staat brutal und auf Kosten der zivilen Bevölkerung bekämpft. Vor 5 Jahren dann wurde Frieden geschlossen, aber der ist mehr als brüchig. Wir haben öfter in der Weltzeit darüber berichtet. Trotzdem schaffen es manche Gemeinschaften, sich von der Negativspirale nicht in die Tiefe ziehen zu lassen. Das Dorf Viterbo gehört dazu. Markus Plate war dort.
Julian Diaz singt einen Bambuco, typische Tanzmusik in den kolumbianischen Anden. Es geht um Liebe und Koketterie. Atajitos de Caña besingt auch das Zuckerrohr, das in den heißen Flusstälern des Risaralda und des Cauca allgegenwärtig ist. Das Dorf Viterbo mit seinen gut 10.000 Seelen liegt leicht erhöht über dem Risaralda-Fluss, blickt über dessen weites Tal und auf die Andenkordilleren zu beiden Seiten. Viterbo mag klein sein, hat aber eine lange Musiktradition, der sich auch der 33-jährige Julian Diaz verschrieben hat.
Viterbo hat viel Reichtum. Ich habe lange in Bogotá gelebt und habe mit Formationen aus Kolumbien und der ganzen Welt gearbeitet. Bei einem Heimatbesuch habe ich beschlossen, dass ich hier arbeiten will, dass es hier fantastische Leute und Talente gibt. Nicht nur die großen Städte haben Recht auf große Künstler und Veranstaltungen. Wir wollen hier Räume öffnen, hier hochwertige Veranstaltungen entstehen lassen, Künstler nach Viterbo bringen und unsere Künstler in die Welt. Viterbo ist ruhig, weniger stressig als die großen Städte. Ich lebe glücklich hier.
Mit seiner Band Chamaleon tourt Julian wieder mindestens 3 Tage in der Woche durch die Gegend, mal in Vollbesetzung mit 8 Musikern, Gitarren, Bass, Piano, Percussion, mal nur mit dem jungen Gitarristen Andres. Endlich wieder, denn die Corona-Pandemie traf Viterbo hart.
Es waren 18 sehr schwierige Monate. Konzerte, Projekte, eine Tour durch Peru, alles wurde abgeblasen. Wir waren natürlich frustriert, so eingeschlossen zu Hause. Aber wir haben weitergearbeitet. Das geht Gott sei Dank wieder los, mit ganz viel Elan. Die Menschen dürstet es nach Kultur. Aber klar, in der Pandemie musste die Familie aushelfen. Und da war es natürlich gut, dass in einem Dorf wie Viterbo das Leben günstiger ist und die Familien Platz haben. Aber wir hatten eben auch viel Zeit, um Projekte für die Zeit während und nach der Pandemie zu entwickeln. Das hatte also auch etwas Gutes.
Zur Untätigkeit verdammt waren in Viterbo nicht nur die Künstler. Handwerker mussten ihre Geschäfte schließen, Studenten konnten nicht mehr zu ihren Unis fahren. Aber nicht nur der Musiker Julian hat darin eine Chance gesehen. Ein anderer hat ein Start-up in Viterbo gegründet, was man in einem so kleinen Dorf nicht unbedingt erwarten würde.
Mein Name ist Diego Fernando Mejía Torres, de formación soy biólogo.
Ich heiße Diego Mejía und bin Biologe. Mich faszinieren Pilze, vor allem ihre Vielfalt. Du kannst damit Werkstoffe herstellen, Umweltprobleme lindern, sie helfen, Plastik zu zersetzen, sogar Zigarettenstummel. Und natürlich sind sie sehr wertvoll für eine gesunde Ernährung. Pilze bieten also einen unglaublich vielfältigen Nutzen.
Beim Start-up Micel Tech arbeiten heute gut ein Dutzend Freundinnen und Freunde von Diego. Im Marketing, im Vertrieb, beim Bau der Pilzfarm, im Labor und in der Forschung, beim Verkauf. Noch findet alles im kleinen Haus und im Hof von Diegos Mutter statt. Das Wohnzimmer ist zum Büro umfunktioniert, das Bad ist Labor, am Waschplatz werden Pilze und Gerätschaften gewaschen. Aber der Verkauf der Austernpilze und die Entwicklung neuer Anwendungszwecke laufen mittlerweile so gut, dass sich Micel Tech erweitern muss. Ohne die Pandemie wäre all das kaum vorstellbar gewesen.
Die Pandemie war gut für uns. Wir hatten ja alle nichts zu tun, alles stand still. Also haben wir das hier gemeinsam aufgebaut und Micel Tech am 15. Mai 2020 gegründet. Wir wollen dem Dorf zeigen, dass wir hier eine Wasserader haben, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt, in die Welt zu exportieren. Das Limit ist unsere eigene Vorstellungskraft und wir beweisen, dass aus einem kleinen Ort Großes kommen kann.
Viterbo es un pueblo que para estar en el municipio en el departamento de Caldas tiene una.
Viterbo ist schon besonders. Wir haben ein sehr gutes Klima, eine sehr gute Infrastruktur, einen wunderschönen baumbestandenen Platz zum Verweilen in den Abendstunden. Die Besucher verlieben sich in Viterbo. Die Straßen sind viel breiter als in den Dörfern der Region, so weit wie die Herzen der Menschen.
Die 50-jährige vierfache Mutter Cristina Jiménez ist die Chefin des kleinen kommunalen Versorgungsunternehmens von Viterbo. Auch sie fühlt sich Viterbo sehr verbunden. Im Gegensatz zu Julian und Diego hat Cristina vor allem das erste Pandemiejahr als extrem belastend wahrgenommen. Mit dem plötzlichen Lockdown musste sie die öffentliche Versorgung irgendwie aufrechterhalten und sich gleichzeitig um Familie, Verwandte und Bedürftige kümmern.
Este municipio es un municipio que, a pesar de ser tan pequeño, fue muy golpeado.
Obwohl Viterbo sehr klein ist, hat uns Covid extrem hart getroffen. Viele Menschen sind gestorben. Unser Bürgermeister hat Wochen mit dem Tod gerungen. Viele Lehrer sind schwer erkrankt. Und Viterbo hatte landesweit die erste Jugendliche, die künstlich beatmet werden musste. Betriebe, Geschäfte und Schulen waren dicht. Das war für alle sehr schwer, vor allem für die Kinder und ihre Eltern. Wir haben so gut wir konnten einander geholfen.
Salido como adelante, ya se ha dado un proceso de vacunación.
Mittlerweile konnten wir die meisten Menschen impfen und es gibt viel weniger Fälle. Aber wir haben gesehen, dass wir auf so etwas nicht vorbereitet sind. Das Gesundheitssystem ist unter Ex-Präsident Uribe privatisiert worden. Die Gesundheitsversorgung ist für die Ärmeren äußerst prekär. Und das ist uns in der Pandemie total auf die Füße gefallen.
Von Viterbo die Berge hinauf leben die Menschen vom Kaffeeanbau. Die Höhenlagen mit ihren regelmäßigen Regenfällen und die reichen Böden machen kolumbianischen Kaffee zu einem der besten der Welt. Mit ihrer Mutter sortiert Rubiela Pulgarin am großen Tisch, auf der das ganze Haus umspannenden Veranda, die getrockneten und geschälten Kaffeebohnen, die dann für Eigenbedarf und Hofverkauf geröstet werden. Das Leben findet tagsüber draußen statt. Die kleinen, dunklen Zimmer sind nur zum Schlafen und für die Siesta da. Vor dem Bauernhaus laufen Hühner und Enten frei herum. Es gibt einen Fischteich, einen Kräutergarten und natürlich die Arbeit auf den Kaffeebergen. Covid, das war hier zunächst ein Problem anderer Kontinente und dann der kolumbianischen Millionenstädte.
Ich dachte, Covid kommt hier nicht hin. Wir sind ja weit weg von allem. Aber dann ruft mich meine Tochter von der Schule an und sagt, die machen das Dorf dicht. Das hat mich schockiert. Du hast plötzlich nur noch Covid gesehen. Gut, dass wir auf dem Land leben. Stell dir vor, du wirst eingesperrt, wie die Menschen in ihren kleinen Wohnungen in der Stadt. Das sehen immer mehr Menschen so. Die Leute zieht es aufs Land. Die Luft ist gut, das hilft gegen Ansteckung. Und wir haben hier viele Kräuter und Früchte für unser Immunsystem.
Raus aufs Land, das ist in Kolumbien eine Trendumkehr. Über Jahrzehnte hat es die Menschen in die Städte gezogen, nicht nur wegen der Arbeit, auch wegen der Gewalt, die vor allem das ländliche Kolumbien seit Generationen im Griff hat. Rubielas Mutter, Maria Fenix, ist mittlerweile 74 Jahre alt. 10 Kinder hat sie auf die Welt gebracht, mittlerweile ist sie 11-fache Großmutter und inzwischen auch Urgroßmutter. Ihre Finca ist bis heute der Treffpunkt der Großfamilie, daran hat auch die Pandemie wenig geändert. Maria Fenix' Familie hat die Gewalt am eigenen Leibe erlebt. Auch deswegen geht der Matriarchin die Familie über alles.
Als ich 11 war, haben wir eines Wochenendes die Finca meines Großvaters verlassen. An dem Tag haben sie 7 Nachbarn ermordet, am Tag darauf meinen Papa. Wir sind nicht wieder zurück, haben die Finca verkauft, danach sind wir umgezogen. Das waren damals Konservative und Liberale, die sich gegenseitig umbrachten. Dann kamen die Guerilla und als Reaktion die Paramilitärs. Die Armee hat die Hügel beschossen und bombardiert. Hier in unserem kleinen Tal haben wir aber recht ruhig gelebt. Die Gefechte waren ja in den Bergen. Aber wir haben natürlich den Kindern eingebläut, nicht mit Fremden und Uniformierten zu reden, weil die Guerilla ja Kinder rekrutiert hat.
Ende 2016 hatte die Regierung des damaligen Präsidenten Juan Manuel Santos mit der FARC-Guerilla Frieden geschlossen, um damit eines der opferreichsten Kapitel der kolumbianischen Geschichte zu beenden. Maria Fenix traut dem Frieden nicht, sehr im Widerspruch zu ihrer Tochter Rubiela. Ein Generationenkonflikt, typisch für Kolumbien. Die Älteren sind oft deutlich konservativer, Kinder des Konflikts und der Rhetorik eines Álvaro Uribe, Santos Amtsvorgänger und rechter Hardliner. Für viele der heutigen Großelterngeneration hat er das Land von der Guerilla befreit. Für die Jüngeren hat er die Gesellschaft vergiftet. Zur politischen Gewalt kommt in Kolumbien die Gewalt der Drogenbanden. Gerade Viterbo kann davon ein Lied singen. Nach Viterbo fahre man besser nicht, meint auch heute noch die Kaffeebäuerin Rubiela. Und ja, bestätigt Cristina Jiménez, es war schlimm in Viterbo, damals, vor 20 Jahren allerdings.
Viterbo fue lastimosamente cuna de sicariato.
Wir waren hier eine Wiege der Drogenbanden. Die haben sich für Götter gehalten und viele Jugendliche wurden vom schnellen Geld angezogen. Noch heute antworten Leute, denen ich erzähle, dass ich aus Viterbo komme. Viterbo? Oh, wie fürchterlich. Da, wo alles blutrot gefärbt ist, wo alle Türen verriegelt sind. Es gab regelmäßig Schießereien in den Kneipen und Cafés. So viele Tote pro Woche. Ich habe das selbst erlebt. Die wollten mir einen Neffen ermorden, weil sie ihn nicht kannten. Ich habe gebettelt, dass sie ihn am Leben lassen. Es ist so schön, dass Viterbo heute eines der gesündesten Dörfer des Landes ist.
Was hat Viterbo gerettet? Die Regierung? Nein, sagt Christina. Irgendwann hätten sich die Banden selbst so dezimiert, dass es langsam ruhiger wurde. Gleichzeitig habe sich das Dorf organisiert. Es gäbe heute eine engagierte Dorfpolizei und mit der Rückkehr von Tagesausflüglern aus der nahen Großstadt Pereira auch wieder mehr Jobs, vor allem für junge Menschen. Und die Jugend sei heute nicht mehr so leichte Beute wie früher. Sie sei informierter, bewusster und kämpferischer. Das zweite Pandemiejahr begann mit einer großen Protestwelle gegen die derzeitige Regierung von Iván Duque. Von April bis Juli 2021 war vor allem das junge Kolumbien auf der Straße, demonstrierte in den Städten und Dörfern, sperrte Landstraßen. Der Protest hatte sich an einer Steuerreform entzündet, mit der die Regierung in Bogotá die in der Pandemie aus dem Ruder gelaufenen Staatsfinanzen wieder ins Lot bringen wollte. Schnell aber ging es um mehr. Um den Rücktritt der Regierung Duque, um den Respekt vor den Friedensabkommen und die Reform der sozialen Sicherungssysteme. Gegen die in Kolumbien notorische Polizeigewalt und die Ermordung von sozialen Aktivisten und gegen die zunehmende Armut im Land. Auch in Viterbo stiegen junge Menschen auf ihre Motorräder, um die Hauptverbindung zwischen Medellin und Cali zu blockieren, die auf der anderen Flussseite durchs Tal führt. die Studentin und Umweltschützerin Sofia erzählt.
Me considero una defensora de la vida.
Ich kämpfe für das Leben, für die Natur und die Menschen in meinem Dorf. Ich bin dagegen, dass all diese Magie, die du in den Menschen, in den Flüssen und Wäldern findest, von Partikularinteressen geplündert wird. Menschen, die viel Macht haben und die sich als Besitzer von allem halten, das eigentlich allen gehört. Dass so viele Menschen kamen, hat mir Mut gemacht, dass die Veränderungen, die die Menschen so lange erhofft hatten, nun kommen könnten. Da waren so viele Menschen, die ebenfalls keine Angst mehr hatten. Diese kollektive Freude und Kreativität zu spüren, zu sehen, dass es gerade nach den schlimmen Monaten der Pandemie eine enge Gemeinschaft gibt, das hat mich unglaublich inspiriert.
In Viterbo konnten die Menschen weitgehend friedlich demonstrieren, aber in anderen Dörfern, in der Provinzhauptstadt Pereira und vor allem in Cali, schritt die Aufstandsbekämpfungseinheit ESMAD mit brutaler Härte ein. Am Ende gab es landesweit 75 Tote, Dutzende Verschwundene und weit über 3000 Verletzte. Wegen der Polizeigewalt und einer neuerlichen Corona-Welle wurden die Proteste schließlich ausgesetzt. Die Wut über die Regierung Duque ist darüber aber so groß wie nie. Im Mai wird in Kolumbien gewählt. Es ist zu erwarten, dass die Proteste dann in eine neue Runde gehen. Julian Diaz singt den Bambuco El Regreso, die Heimkehr. Über Menschen, die nach Jahren in der Ferne zurückkehren, alte Freundschaften wiederbeleben. Für Julian ist es kein Heimatbesuch, nicht nur ein flüchtiges, schönes Rendezvous mit der Vergangenheit. Viterbo ist wieder sein Leben, seine Zukunft. Der Ort, für den er sich engagiert und den er, so wie der Biologe Diego und die Studentin Sofia, weiterbringen und nach der Pandemie wieder aufleben lassen will. Dieses kleine, heiße Dorf, dessen Straßen so weit sind wie die Herzen seiner Menschen.
Markus Plate über das Dorf Viterbo in der Kaffeeanbauregion Kolumbiens und über die Menschen dort, die eigentlich nichts anderes wollen, als nur gemeinsam in Frieden leben. Ein Positivbeispiel aus Kolumbien, wo viele bitter enttäuscht sind vom Friedensprozess, der vor 5 Jahren eingeläutet wurde, mit vielen Versprechungen für die ehemaligen Guerillakämpfer, aber auch für die Kleinbauern, die vom Coca-Anbau leben und immer noch leben müssen, mangels Alternativen. Aber das ist natürlich nur eine Seite. Es gibt eben auch andere Entwicklungen, wie wir gerade gehört haben. Und auf die will ich jetzt erst mal schauen, zusammen mit Christina Birke-Daniels von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bogotá in Kolumbien. Guten Tag, Frau Daniels.
Einen schönen guten Tag.
Die Friedrich-Ebert-Stiftung begleitet den Friedensprozess in Kolumbien ja intensiv. Ich habe gerade gesagt, viele sind bitter enttäuscht. Wie sehen Sie das? Gibt es auch positive Signale?
Ja und nein. Ich glaube, die Erfahrungen, die das Land mit dem Frieden macht, die sind so unterschiedlich wie seine Erfahrungen zu Zeiten des Konflikts. Wir sind jetzt 5 Jahre nach der Verabschiedung des Vertrags, 4 Jahre mit einer friedenskritischen Regierung. Und das hat Kolumbien vor schwierige Herausforderungen gestellt. Dazu kamen dann jetzt noch die gravierenden sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen einer Pandemie. Und da steht Kolumbien schon vor einer Herkulesaufgabe. Aber das Bild hängt so ein bisschen, oder die Bilanz hängt ein bisschen davon ab, wie man sie misst. Es ist natürlich total positiv, dass die ehemalige Guerilla sich fast vollständig demobilisiert hat, die Waffen abgegeben hat. Über 90% der ehemaligen Kämpferinnen versucht, sich ein neues Leben aufzubauen. Es gab keinen Rückfall in den Krieg, aber wir sehen leider auch eine eskalierende Gewaltspirale. Das Land ist sich sehr uneinig, wie der Frieden nachhaltig geschaffen werden kann, obwohl das Abkommen ja so eine Art Roadmap vorgibt. Und aus meiner Sicht wird diese Generationenaufgabe viel zu langsam umgesetzt.
Wir haben auch in dem Beitrag zum Beispiel gehört, dass viele junge Menschen eigentlich den Friedensprozess unterstützen. Gibt es so zivilgesellschaftliche Initiativen, die diesen schwierigen Prozess eben auch aktiv unterstützen?
Absolut. Und diese positiven Signale, die der Beitrag uns gezeigt hat, die Sie erwähnt haben, die kommen tatsächlich aus der Zivilgesellschaft, die kommen von der lokalen, von der regionalen Ebene. Da gibt es riesige Friedensinitiativen, wie zum Beispiel Defendamos la Paz, verteidigen wir den Frieden überall im Land und sogar weltweit. Man sieht die auch in Berlin, Genf oder London. Und die unterstützen sehr wichtige Ansätze. Erfolgreich sind die dann, wenn sie verknüpft sind mit nationalen Prozessen, mit Geldern, und manchmal sogar auch mit internationalen Prozessen. Und im letzten Jahr haben wir sehr oft das Motto gehört, der Friedensprozess ist unumkehrbar. Und da ist wirklich auch was dran. Wir in der Friedrich-Ebert-Stiftung gemeinsam mit dem GIGA-Institut Hamburg und der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit haben auch nochmal erforscht, dass sich wirklich die Mehrzahl aller Menschen überall im Land, über alle sozialen Schichten hinweg, nach einem Ende der Gewalt sehnen. Sie verlangen gegenseitigen Respekt, Ruhe und Gerechtigkeit. Und bei der Gerechtigkeit geht es meist um sozioökonomische Erwartungen, also um das, was wir soziale Gerechtigkeit nennen.
Jetzt hängt ja auch vom Friedensprozess die ganze wirtschaftliche Entwicklung im Prinzip ab. Also ich denke jetzt nur mal an den Tourismus, der hat ja zwischendurch Kolumbien wirklich nochmal Auftrieb gegeben. Und ohne Friedensprozess ist es doch gar nicht denkbar, dass sich der Tourismus entwickelt, oder?
Der Tourismus ist sicherlich einer der ausbaufähigsten Wirtschaftszweige Kolumbiens, ohne Frage. Das Land ist ja wunderschön, hat eine atemberaubende Vielfalt an Tieren, Pflanzen, Landschaften. Ich war selbst kurz vor Weihnachten in der Serranía de Lindosa in Guaviare. Das ist das ehemalige Kernland der FARC. Da wurde ich zum Teil von einem Demobilisierten in einem Reintegrationsprojekt geführt. Das war wirklich Tourismus für den Frieden. Und das hat mir nochmal gezeigt, es gibt das Potenzial, aber man muss sagen, dass zum Teil in den vom Staat immer schon vernachlässigten und unterentwickelten Regionen dieses Potenzial noch nicht systematisch ausgebaut wird. Beispielsweise wird die entsprechende Infrastruktur nicht unterstützt. Das hat durch die Pandemie gelitten, aber es ist auch ein bisschen eine Frage der Prioritätensetzung. Und ich würde noch einen zweiten Punkt machen wollen, weil die Entwicklungsfortschritte, die Kolumbien braucht, die sind nicht alleine durch mehr Wirtschaftswachstum erreichbar, sondern die verlangen auch nach mehr wirtschaftlicher Teilhabe. Das heißt letzten Endes, wie wir es ja auch in Chile zum Beispiel gesehen haben, es braucht ein anderes, neues, inklusiveres Wirtschaftsmodell. Kolumbien ist eines der ungleichsten Länder der Welt. Es gibt wenig soziale Aufstiegsmöglichkeiten. Arbeitslosigkeit ist zweistellig. Mehr als die Hälfte aller Menschen leidet Hunger. Über 500.000 Kinder sind chronisch mangelernährt. Da gibt es also wirklich Indikatoren, die mit mehr als Wirtschaftswachstum und anderen Politiken bearbeitet werden müssen.
Dieses Dorf, das Dorf Viterbo, das wir vorgestellt haben, das hat sich ja selbst organisiert in gewisser Weise und hat dadurch auch es geschafft, dass junge Leute da zurückkommen. Gibt es solche Eigeninitiativen eigentlich öfter? Also so Gemeinden, die dann sagen, nee, wir lassen uns da nicht runterziehen, wir setzen was dagegen.
Es gibt viele lokale Initiativen und die setzen auch ihre Schwerpunkte dagegen. Ein großes Problem ist aber, dass es gerade die Friedensinitiativen, dass es die MenschenrechtsumweltaktivistInnen, die Gewerkschafterinnen oder aber auch die ehemaligen Kämpferinnen, die versuchen, ihre Wirtschaftsprojekte aufzubauen, sind, dass die fast tagtäglich ermordet werden. Und da fehlt es leider an Sicherheitsgarantien.
Und die werden vielleicht ermordet von welchen Interessenvertretern?
Da gibt es zum Teil lokale Autoritarismen, die eben diesen großen sozialen und politischen Wandel, der durch den Friedensprozess losgetreten wurde, nicht tolerieren wollen. Es ist aber meist nicht vollständig nachvollziehbar, wer die intellektuellen Autoren hinter den Ermordungen sind. Meistens sind das Auftragskiller und da hat der kolumbianische Staat bisher es noch nicht geschafft, große Aufklärung zu bieten. Es gibt ja auch in Kolumbien eine sehr hohe Straflosigkeit von Morden.
Danke, Christina Bilke-Daniels von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bogotá. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank.
Kolumbien ist bei uns in der Weltzeit immer wieder Thema. Zuletzt im Dezember, da ging es um den Coca-Anbau. Stöbern Sie mal in unserem Podcast, da findet sich das und noch viel mehr. In der nächsten Folge zum Beispiel erfahren Sie, warum in vielen afrikanischen Ländern die Angst vor Malaria sehr viel größer ist als die Angst vor Covid. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.